Eins möchte ich gleich zu Anfang sagen. Ich glaube, wir sind konkurrenzlos. Egal aus welchem geistlichen Lager wir kommen, im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Ich glaube nicht, dass es im Himmel irgendein Lager gibt, das sich jetzt katholisch nennt oder evangelisch. Unser Hintergrund ist evangelisch. Wir sind ausgesandt von der evangelischen Kirche in Württemberg. Wir sind eine Familie mit 5 Kindern. Wir sind glücklich mit 5 Kindern, darf ich das so sagen? Denn eins wird einem ja immer wieder eingetrichtert, sobald man mehr hat wie 2 Kinder, darf man nicht mehr glücklich sein. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben 4 Buben. Einer wird gerade heute 32, dann ein älterer mit 34 und dann nochmal 2 Buben. Und das Mädchen, die Prinzessin, die ist 17. Und wir werden nächstes Jahr zusammen 120, dann wisst ihr, wie alt wir gemeinsam sind. Wir teilen uns die 60 auf und 2 mal 60 ist bekanntlich 120. Und wir beide kommen aus Baden-Württemberg, also sind eigentlich, was den Stamm hergeht, sicherlich mit den Vorarlbergern vertraut. Wir sind auch Alemannen und damit denke ich schon, dass uns einiges verbindet. Bei uns braucht man wenigstens kein Arlberg durchstoßen. Wir sind in allernächster Nähe vom Bodensee und kommen ursprünglich im Umfeld von Stuttgart, sind dort in einer kleinen Gemeinde, die auch nicht anders angefangen hat wie eure. Ganz, ganz wenige Leute sind dort, bin ich zum Glauben gekommen, meine Frau dann etwas später. Wir haben Jesus aufgenommen in unser Leben. Er ist Herr geworden und durch das Lesen der Bibel, durch die Gemeinschaft mit anderen wuchs die Überzeugung, dass wir Missionare werden wollen und haben dann eine theologische Ausbildung gemacht in England, waren dann, ich sag's mal in aller Kürze, da gäbe es abendfüllend und noch mehr zu erzählen, waren dann 10 Jahre lang in Papua-Neuguinea, nördlich von Australien, auf einer wunderschönen Insel, auf die man sich sehnt, wenn man auf die Insel gehen möchte. Und haben dort jeweils 5 Jahre, eben 2 mal 5 Jahre dort gearbeitet. Und seit 1998 sind wir in einem wunderschönen Land in Österreich. Und wir sind sehr gerne hier, vielleicht für euch gesehen am falschen Ende. Wir sind gerade gestern Abend oder heute Morgen um 13:30 hier im Ländle gelandet. Und weil wir eben vom Burgenland, vom schönen Burgenland an der ungarischen Grenze hierher gefahren sind. Und es braucht eben alles seine Zeit. In Eisenstadt selber sind wir gerade dabei, eine Gemeinde zu gründen, seit etwas mehr als 3 Jahren. Wir haben seit dem Oktober letzten Jahres jeden Sonntag Gottesdienst, haben eine kleine Kindergruppe, haben 2 Hauskreise mit der Perspektive natürlich auch noch weitere zu gründen und sind Teil eben vom Bund evangelikaler Gemeinden, mit der ja auch Esther dann morgen ausgesandt wird in Zusammenarbeit mit dem sozialdiakonischen Werk, nämlich mit Hilfe, die ankommt. Das ist ein Teil meiner Arbeit, Mission zu mobilisieren, für Mission zu mobilisieren. Und wir haben eine ganze Reihe von Langzeitmissionare und eben auch Kurzzeitmissionare. Alles, was über 2 Monate bis 2 Jahre ist Kurzzeit und alles, was drüber geht, sind Langzeitmissionare, die in manchen Ländern dieser Welt arbeiten und Gottes Wort weitergeben. Und dazu gehört eben auch, ich denke, als Christen haben wir eine Antwort. Wir haben eine Antwort auf das Leben. Wir wissen, woher wir kommen, wer uns das Leben geschenkt hat. Wir wissen aber auch, wo es hingeht. Und weil wir das wissen, deshalb können wir es teilen, deshalb können wir es weitergeben. Nur eine Hoffnung, die teilbar ist, ist tatsächlich eine Hoffnung. Und die teilen wir mit. Ich denke, die Hoffnung, die geht von der Wiege bis zur Bahre. Das ist der Halbkreis, wenn man so will, den Gott uns gibt und bis ins ewige Leben. Und eine der Aufgaben, die wir eben im Burgenland haben, ist, dass wir Leute begraben, die aus der Kirche ausgetreten sind, hatten gerade gestern ein riesengroßes Begräbnis von einem Geschäftsmann. Und dort ist es uns ein großes Bedürfnis, inmitten von Trostlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, von Trauer, von tiefster Trauer, das Wort Gottes weiterzugeben, das, von dem wir wissen und glauben, dass das Wort Gottes Trauer in Freude umändern kann, verändern kann. Und daneben arbeiten wir auch im Kriseninterventionsteam mit, das heißt, alle Tragödien, die sich im Burgenland abspielen, die gehen nicht an uns vorbei. Wir kriegen die hautnah mit und manchmal sind wir direkt involviert mittendrin, um Leute zu besuchen, die einen Angehörigen plötzlich durch Suizid oder durch einen plötzlichen Unfall oder durch andere Dinge verloren haben und im Schockzustand sind. Und Krisenintervention bedeutet da, gerade da zu sein. Nicht gleich die Antworten zu präsentieren, aber einfach da zu sein. Das sind so ein kleines bisschen unsere Aufgaben. Das ist natürlich jetzt nur im so als Überflieger, wenn man so will. Aber ihr könnt so ein bisschen euch vorstellen, wo wir mitten drin sind. Und Franz hat schon etwas von der Fußball-Weltmeisterschaft erwähnt. Es gab ja doch sehr viele Mannschaften, die sich darum beworben haben. Leider ist unser Land nicht dabei. Ich zähle mich als Österreicher, wenn ich das darf. Aber andere Länder sind tatsächlich dabei. Und wir hatten einen Fußballspieler, der von der deutschen Nationalmannschaft unbedingt dabei sein wollte, war der Spieler Reus. Der hat beim letzten Spiel gegen Armenien hat er sich verletzt und sein ganzes Training, die ganze Vorbereitung, die ganze Erwartung, die er da reingelegt hat, war plötzlich futsch. Jetzt nicht nur, dass es futsch war, die nächsten 3 Monate darf er gar keinen Fußball mehr spielen. Könnt ihr euch vorstellen, was da zerbricht? Und ich bin dankbar darüber, dass die Bibel, Gottes Wort, auf dieser Ebene auch zu uns redet. Dass Gott selber mit uns redet und dass dort, wo er mit uns redet, dass wir auch die Dinge, die uns beschäftigen, dass wir die nicht einfach unter den Teppich kehren, wie das so oft Leute machen, sondern wir dürfen sie beim Namen nennen. Wir dürfen sagen, was uns beschäftigt, was uns Mühe macht, was uns den Boden unter den Füßen wegnimmt. Ich denke hier im Spital und an vielen anderen Orten, vielleicht sogar auch in deinem Leben, hast du vielleicht schon mal gedacht, dass alles umsonst ist. Alles. Die Operation, die Chemotherapie haben keinen Erfolg gebracht, der Patient ist gestorben. Es ist alles umsonst. Jahrelang in der Schule gelernt, Nachhilfestunden genommen, auf Spiel und Freizeit verzichtet, sich abgemüht. Jetzt gibt es die einzige Zensur, den Ausschlag über die nicht bestandene Abschlussprüfung. Alles umsonst. Der Ehemann hat sich angestrengt, in seiner Persönlichkeit gearbeitet, seiner Frau regelmäßig Blumen geschenkt und sich täglich Zeit zum Reden von all seinen Verpflichtungen erkämpft. Aber sie hat ihn trotzdem verlassen. Alles umsonst. Als das Geschäft nicht lief, hat er Aufträge in weiter Ferne angenommen, sich von seiner Familie die Woche über trennen müssen, viel Zeit und Kraft zusätzlich investiert. Aber das sind ein paar Bauherren, die zahlen einfach die Rechnung nicht und treiben den Betrieb in den Bankrott, in die Pleite. Angestellte und die Kredite können nicht mehr bezahlt werden. Die Gerichtsverhandlung steht auch noch aus. Alles? Umsonst? Situation, und ich bin überzeugt, jeder von euch hat diesen Gedanken schon einmal gehabt in seinem Leben. Alles umsonst. Alles für die Katz. Hat nichts gebracht. Gekämpft und trotzdem verloren. Situation, die wir kennen, vielleicht sogar aus unserer eigenen Erfahrung. Man investiert und arbeitet und man tut sein Möglichstes und wächst über sich hinaus. Man ändert sein Leben und geht neue Wege. Man wartet und hofft. Man betet und glaubt. Aber wozu? Man betet und glaubt. Aber wozu, wenn alles umsonst ist? Ich bin dankbar, dass uns Gottes Wort darauf eine Antwort geben möchte. Wir lesen in Lukas Kapitel 24 ein paar Verse. Kapitel 24, Vers 13 bis 18 vorerst mal. Auf dem Weg nach Emmaus, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen, aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Vielleicht mal bis dahin. Hier, sie mögen sich auch die zwei Männer gefragt haben, alles umsonst? Fragezeichen. Das mögen sie sich gefragt haben, als sie auf dem Heimweg von Jerusalem nach Emmaus sind. 2 Stunden brauchen sie sonst für ihren Weg, aber heute kommen sie kaum vorwärts. Sie sind beladen, belastet. Sie kommen kaum vorwärts. Die Trauer ist ihnen anzumerken, anzusehen, ins Gesicht geschrieben. Das scheint nicht nur ein naher Angehöriger oder Bekannter gestorben zu sein, das scheint ihr ganzer Lebensmut auf der Strecke geblieben sein. Eine Tragödie unglaublichen Ausmaßes. Für Kleopas und seinen Begleiter ist die Welt im wahrsten Sinn des Wortes zusammengebrochen. Die Welt des Glaubens, die einen Menschen trägt, wenn tatsächlich nichts mehr trägt. Jesus, ihr Hoffnungsträger, ist nicht mehr da. Er ist gestorben, wurde auf grausamste Weise hingerichtet, wie ein gemeiner Verbrecher. Auf ihn hatten sie mit den anderen ihre ganze Hoffnung gesetzt. Er sollte endlich im Volk Israel den rechten Glauben wieder aufrichten, den sie in den letzten Jahren verkündigt hatten, allen Menschen. Er sollte mit Vollmacht erklären, worum es eigentlich ging, durch Zeichen und Wunder. Dann wurde er wohl auch die verhassten Römer vertreiben. Aber jetzt von den Verantwortlichen des eigenen Volkes hingerichtet. Alle, die ihm vertraut hatten, waren enttäuscht und würden nun wohl wieder in ihr altes Leben zurückgehen, ihren alten Geschäften nachgehen. Es ist alles umsonst. Alles. Viele Menschen unserer Zeit gleichen den beiden in ihrer Hoffnungslosigkeit. Man braucht doch etwas, worauf man sein Leben ausrichtet, worauf man seine Hoffnung setzt, worin man sein Vertrauen investiert. Und dann haben sie gefunden, haben ihr Leben darauf gebaut und alles getan, um das Ziel zu erreichen. Doch kurz vor dem Ziel wird gerade das erschüttert, auf was ihr Lebensfundament stand. Ausgerechnet das, womit wir unsere Lebensberufung und unsere Bestimmung erfüllen wollen, wird uns weggenommen. Einfach so weggenommen. Wer so tief in der Auswegslosigkeit versunken ist wie die beiden Jünger auf dem Heimweg nach Emmaus, kann dahin kommen, dass er die andere Seite der Medaille gar nicht mehr wahrnimmt und dass sie ganz einfach nicht mehr existiert. Da gibt es nichts und niemanden, der die verlorenen Jahre, die eingesetzte Kraft und Zeit, den Verlust eines Menschen, die Einbuße an Lebensmöglichkeiten, an Lebensqualität oder die verlorenen Sicherheiten wieder gut machen oder gar ersetzen könnte. Tod ist tot. Vorbei ist vorbei. Wenn ich ohne gute Empfehlungen, ohne Zeugnisse auf Lehrstellen und Arbeitssuche gehen muss, hat es sowieso keinen Zweck. Also wozu mühe ich mich überhaupt noch ab? Wenn ich auf der Straße oder in größeren Menschenmengen ständig Angst haben und mit einem Terroranschlag rechnen muss, wenn ich mich irgendwo nicht mehr sicher fühlen kann, vergeht einem doch alles. Wenn ich immer für mein Recht kämpfen muss, in der Gemeinde, in meinen Gaben dienen zu können und mein Anliegen den Ältesten und den Mitarbeitern unwichtig ist, wozu länger bleiben. Da gebe ich auf. Wenn ich ohne meinen geliebten Partner weiterleben muss, gibt es doch nichts mehr. Das haben wir im Trauergespräch am Pfingstmontag bei dieser Geschäftsfamilie gesehen. Die ganze Familie war versammelt und alle waren hoffnungslos. Nichts mehr. Die Frau hat bei der Verabschiedung gesagt, am liebsten würde ich wenn mein Mann noch da wäre, würde ich unter die Brücken gehen und lieber unter der Brücke schlafen mit Hauptsache mein Mann wäre da. Hoffnungslosigkeit. Für die Mitmenschen ist solches Selbstmitleid nicht einfach. Kennt ihr solche Leute? Das merkt auch der Wanderer, der sich zu Kleopas und seinem Hausgenossen gesellt. Er sieht ihnen an und in ihrer Nähe ist auch unüberhörbar, dass ihr Glaube ums Überleben kämpft. Er spricht sie aber trotz ihrer Weltuntergangsstimmung an. Er spricht die Dinge an. Er lässt sie ausreden, liebe Freunde. Ich finde es großartig. Jesus, obwohl er alles wusste, fragt sie, was ist denn mit euch los? Was redet ihr denn da miteinander? Was für eine seelsorgerliche Situation. Und über so viel Unwissenheit sind die beiden fassungslos. Bist du denn der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was los war? Scheinbar weiß er wirklich nichts. Aber gerade seine Nachfrage, was denn, ist der Einstieg zur Wende. Sie können nun alles erzählen. Mir tut es unglaublich gut. Da wird nichts ausgeschält. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Nichts. Gar nichts. Sie können alles erzählen, so wie Sie es sehen und erleben. Und unmerklich öffnen sie sich ihrem Schmerz. Er scheint keine Ahnung zu haben, aber er scheint sie zu verstehen. Mit ihm kann man reden. Das heißt, er kann zuhören. Dieser Dienst des Zuhörens gibt ihm die Möglichkeit, ihr angeschlagenes Bild von Gott und der Welt in Frage zu stellen. Versteht ihr denn nichts? sagt er zu ihnen, versteht ihr denn nichts? Und ich kann mir vorstellen, wenn er in der Lage gewesen wäre, hätte sie geschüttelt. Hallo, versteht ihr denn nicht? Das muss doch so geschehen. Und Jesus, den sie genau kennen, aber nicht erkennen, legt ihnen wie schon oft die Schrift aus, und ich wäre da gerne dabei gewesen, wie er die Schrift auslegt. Ich krieg ne ganz laut. Wow! Der bei der Bibelstunde, da wäre ich gerne dabei gewesen. Wow! Jesus legt ihnen die Schrift aus, und plötzlich werden sie zu Hörende. Auf einmal können sie von sich und ihrer Auswegslosigkeit wegsehen. Sie werden zu Hörenden. Plötzlich tun sich die Ohren auf, das Ohrwatschel wird immer größer, und die werden zu Hörenden. Und dann von der Hoffnungslosigkeit, die so unglaublich stark war, wo sie reden mussten, wo sie ihr Herz ausgeschüttet haben und wo sie fertig waren, hat Gott zu ihnen geredet. Von der Hoffnungslosigkeit zum Hören, und das Zweite, vom Hören zum Glauben. Wer das Wort Gottes hört, bekommt eine neue Sicht zum Leben. Gerade das ist notwendig im wahrsten Sinn des Wortes. Die Zeit scheint nun schnell vergangen zu sein. Ist ja der Eglor. Wenn er redet, wow. Bald sind sie nahe Emmaus, es ist Abend geworden, die Auslegungen des Mitreisenden haben sie angehört, das Wort Gottes kennen sie auch, aber die Zusammenhänge konnten sie noch nicht so sehen, wie der Fremde das erklärt hat. Sie hatten sich selbst identifiziert mit Jesus, sich ihm angeschlossen, Gottes Sache zu ihr eigenen gemacht. Deswegen hat sich ihnen nun auch persönlich eine neue Perspektive eröffnet. Es gibt Hoffnung. Es ist nicht alles umsonst gewesen. Es hat alles seinen Sinn. Mit dieser Hoffnung lässt sich leben. Von der Hoffnungslosigkeit zum Hören, vom Hören zum Glauben und dann zum Dritten vom Glauben zum Erkennen. Einen Weggefährten, mit dem man mit seinem Herzen so nah gekommen ist. Versteht ihr, was ich meine? Der einen wirklich versteht. Bei dem es dann nicht mehr viele Worte braucht. Wie zwei Liebende, die sich durch Augenkontakt verstehen, was der eine tut und der andere versteht. Einen Weggefährten, dem man mit seinem Herzen so nah gekommen ist, lässt man nicht einfach in der Dunkelheit zurück. Vitamin B, das kennen wir wahrscheinlich alle hier in unserem Land. Beziehungen. Ist ganz normal, mit dem Menschen, mit dem ich Beziehungen habe, dem öffne ich mich. Und mit dem trinke ich auch mal, darf ich es mal so derb ein bisschen sagen, auch mal ein Bier zusammen. Gehe ich zum Heurigen und im Burgenland wenigstens. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Wenn es darum ging, Gastgeber zu sein, war es durchaus üblich zu nötigen. Das heißt, einen kräftigen Druck auszuüben. Ihre Einladung an den gerade gewonnenen Freund, also war keineswegs aufdringlich. Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich geneigt, so lesen wir hier, und Jesus lässt sich einladen. Diese Art Nötigung, diese ausdrückliche Bitte ist notwendig, dass er zu uns kommt. Komm in mein Herz, habe ich es gestern beim Begräbnis gesagt, mach du eine Wende in mein Leben. Veränder mein Leben, komm, werd Steuermann in meinem Leben, er will eingeladen werden. Dieser Gast nimmt dann bei dem Essen das Brot und spricht das Gebet, er segnet die Gaben und teilt aus, Maßt er sich denn an, die Rolle des Hausvaters plötzlich zu übernehmen? Was für ein komischer Gast. Ist das für einen Gast nicht ein bisschen unverschämt? Zumal, wenn er sich doch in den Schriften und Gepflogenheiten so gut auskennt. Aber so weit zu denken, kommen Sie gar nicht. Plötzlich werden Ihre Augen geöffnet, liebe Freunde. Es ist Jesus. Er ist es. Er ist mitten da. Jesus selbst ist die ganze Zeit bei Ihnen gewesen. Könnt ihr die Freude erkennen, die plötzlich bei Ihnen ausbricht? Mitten der Auswegslosigkeit. Jesus war längstens da. Jesus hat Ihnen auf dem Weg die Schrift über sein Leiden und Sterben ausgelegt. Er war es, durch den Sie zur Ruhe fanden und neue Hoffnung bekamen. Jesus selbst hat Ihre Einladung angenommen, sich mit Ihnen zu Tisch gelegt, und er hat das Brot gebrochen. War da nicht noch etwas mit dem Brotbrechen? War da nicht etwas? Haben nicht die 11 Jünger erzählt, dass sie das immer wieder zum Gedächtnis an ihn tun sollten, als Zeichen, dass er seinen Leib hergegeben hat? Und plötzlich erkennen sie ein gewaltiges Erkennen im Brotbrechen. Erkennen sie Jesus? Im Brotbrechen erkennen wir Jesus. Das Brotbrechen wird zum Erkennungszeichen im Hause derer, die an Jesus glauben. In dem Moment, als ihnen die Augen aufgetan werden, wird Jesus unsichtbar. Aber jetzt brauchen sie das Sehen gar nicht mehr. Denn jetzt wissen sie, dass er da ist. Jetzt wissen sie es. Jetzt sind sie sehen, mit den Augen des Herzens haben sie ihn erkannt. Jetzt ist plötzlich alles klar. Jetzt sind sie vom Schauen zum Erkennen gekommen. Wir selbst können uns die Erkenntnis der Wahrheit nicht geben. Wir können die Schrift oft lesen, das Wort Gottes oft hören, aber die Erkenntnis ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Allerdings ein Geschenk, das bereit liegt und um das wir eindringlich bitten dürfen. Hier dürfen wir Jesus nötigen, unverschämt einladen. Komm, sei du unser Gast, komm herein. Und dann das Letzte, was aus der Hoffnungslosigkeit zum Hören kommt, vom Hören zum Glauben, vom Glauben zum Erkennen, vom Erkennen zum Bezeugen. Und damit möchte ich abschließen. Das brennende, vom Wort und der Gegenwart Gottes ergriffene Herz der beiden Jünger ist auf einmal auf einen Zustand unbeschreiblicher Freude. Unbeschreiblich. Und natürlich, ich meine, gestern waren die Holländer auch außer Rand und Band. Ich meine, könnt ihr das vorstellen, wo die nachher in die Kabine reingegangen sind, gegen die Weltmeisterschaft verloren haben vor wenigen Jahren, und plötzlich schlagen sie die mit 5-1, was da los war, außer Rand und Band. Ein österreichischer, wir haben unterwegs es gehört, die haben gleich gesagt, Mensch, die haben ein Bierfass leer getrunken. Wow, da war was los hier. Und unbeschreibliche Freude hat sich auch bei den Jüngern breit gemacht. Der Funke der Hoffnung, der am Erlöschen war, ist plötzlich zur hellen, lodernden Flamme geworden, und Feuer drängt darauf, sich auszubreiten. Erkenntnis drängt darauf, bezeugt zu werden. Erfahrungen wollen weitergesagt sein. Da gibt es nur eine einzige Sache. Die anderen müssen es auch wissen. Der Hunger ist vergessen. Die vergessen sich total. Sofort machen sie sich auf den Rückweg. Und es war ja nicht nur kurz, ja? Könnt ihr euch vorstellen, die nehmen die Füße unter die Beine und rennen wieder zurück nach Jerusalem. Das müssen alle wissen. Eigentlich bei der Dunkelheit nicht ganz ungefährlich, aber das haben sie längstens vergessen. Das Rückkehrtempo unterschied sich garantiert vom Heimweg nach Emmaus. Wer Jesus erfährt, wer seine Gegenwart persönlich erlebt, kann es nicht mehr für sich behalten. Nein, Dort angekommen, erklärten sie den anderen, der auferstanden erschien, Simon. Das bestätigen sie mit ihrem Bericht, aber die anderen können noch immer nicht glauben. Wie schwer taten sich die Jünger doch trotz der übereinstimmenden Zeugnisse. Aber ehe wir sie aus der heutigen Sicht belächeln, wie steht es mit den Prophezeiungen und Zusagen Jesu für dein Leben? Was können wir lernen von der Begegnung der beiden Jünger von Emmaus mit dem Auferstandenen? Liebe Freunde, nichts umsonst. Nichts ist umsonst. Nehmt das bitte mit nach Hause. Nichts ist umsonst. Investieren und arbeiten im Namen Gottes, sein Möglichstes tun und über sich hinauswachsen, sein Leben ändern und neue Wege gehen, warten, hoffen, beten und glauben, nichts ist umsonst. Wir hatten eine Kurzzeitlerin aus im Vorarlberg in den Niger gesandt vor einigen Jahren. Und sie war Kinderärztin und kam, der Niger ist mit das ärmste Land der Welt. Die Kurzzeitlerin war etwa 35 und hat natürlich viele Kinder behandelt und erfolgreich behandelt und kam dorthin. In der ersten Woche sind mehr Kinder gestorben als in ihrer gesamten Karriere vorher. Könnt ihr euch vorstellen, was bei der los war? Ich weiß nicht, wie bei dir das sein wird, liebe Esther, wenn du in Diospisoana in Peru sein wirst und die Menschen hoffentlich nicht sterben wie die Fliegen, sondern Pflege bekommen. Aber wenn sie es nicht bekommen und du denkst zurück an das Krankenhaus hier in Feldkirch und denkst, mit den Mitteln, die wir hier gehabt hätten, hätten die gerettet werden können. Und genauso dachte es auch Veronika und war völlig am Boden zerstört. Bis einer der Ärzte, das ist ein christliches Krankenhaus dort, ich war jetzt kürzlich erst dort für ein paar Tage in Galmi, in eines der letzten Frontspitäler dieser Erde, und einer der Ärzte sagte zu sie, weißt du, Veronika, dass du einen Unterschied gemacht hast in wenigen Tagen, in denen du da warst? Es ist nichts umsonst. Es ist Gottes Sache, uns die notwendige Erkenntnis über unser Leben, unsere Gemeinde, unsere Zeit und unsere Welt zu schenken. Aber es ist unsere Sache, ihn darum zu bitten und ihn dringlich einzuladen. Das Brotbrechen ist das Erkennungszeichen derer, die an Jesus glauben. Im Abendmahl hält Jesus uns Erkenntnisse bereit, die wir nur in der Gemeinschaft erfahren. Und dann das Letzte, der Funke Hoffnung, der in uns am Erlöschen ist, kann schnell zur hellen Flamme werden. Das gilt es zu bezeugen. Wir haben zahllose Beispiele. Der Zweifler Thomas, der uns vor Augen gestellt wird, der von Jesus eingeladen wird, in seine Seite seine Hand zu tun, in seine Handflächen reinzulangen. Dieser Thomas, der lief bis ans damalige Ende der Welt. Die Thomaskirche im Süden von Indien zeugt heute von dem Mut des Thomas und von seinem Zweifel. Er ging los vom Erkennen zum Bezeugen. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass aus eurem Erkennen des lebendigen Gottes das Zeugnis an euer Ende der Welt geht. Ob das hier in Feldkirch ist oder bald in wenigen Wochen in Peru, oder wir haben heuer in diesem Jahr so viele Kurzzeitler wie noch gar nie. Eine Familie kommt zurück aus Indien, andere gehen nach Guinea-Conakry, nach Westafrika, nach Sambia, nach Chile, nach Argentinien und so weiter. Wir freuen uns darüber, dass aus ihrem Erkennen das Bezeugen kam bis ans Ende der Welt. Deshalb hat uns auch hier das Evangelium erreicht. Ich wünsche uns allen, dass aus diesem Erkennen das Bezeugen kommt. Bezeugen, dass Jesus lebt. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Jüngern in die Quere gekommen bist, dort, wo es keine Hoffnung mehr gab, dass du sie reden hast lassen, dass sie ihr Herz bei dir ausschütten durften und du hast sie verstanden. Du hast geholfen, einen neuen Blick zu bekommen und du hast sie gestärkt in diesem Blick und hast es ermöglicht, dass sie dieses Evangelium bis an die Enden der Welt getragen haben. Herr, hilf du uns auch, in unseren hoffnungslosen Situationen auf dich zu blicken, mit dir zu rechnen. Und danke, dass du uns dann nicht den Rücken zeigst, sondern dass du mitgehst. Mittendrin bist du. Mittendrin zeigst du dich als der, dem nichts unmöglich ist. Wir beten dich an und geben dir, unserem Herrn, alle Ehre im Namen Jesu. Amen.